Johannes Kapitel 21. Petrus fragte Jesus: Herr, was wird denn aus ihm? Jesus erwiderte: Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Dieses Gespräch findet am See des Ufers von Genezareth statt. Es sind die Jünger, die Jesus begegnen, als auch Verstandenen. Die sind verwundert, erstaunt. Es ist alles ganz anders gekommen, als sie dachten. Aber jetzt ist er da. Er ist auferstanden. Er lebt tatsächlich. Dann ist er vielleicht doch der König. Dann kommt doch das Reich. Und wenn er der Messias ist, der Sohn Gottes, und das Reich kommt, was ist das Wichtigste, was sie tun können? Die wichtigste Frage ist, wie sie zu ihm stehen und zu seinem Reich dazugehören. Die entscheidende Frage im Leben ist, wie ist mein Verhältnis zu Jesus? Petrus bezeugt seine Liebe. Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Bekommt einen Auftrag, bestätigt, weide meine Schafe. Und dann diese Worte, folge du mir nach. Wenn er wirklich der Messias ist, dann wäre auch alles andere absolut unsinnig. Und das, was hier am Ufer des Sees vor 2000 Jahren galt, gilt auch heute noch. Wenn Jesus wirklich der Messias ist, dann ist alles andere unsinnig. Folge du mir nach. Über diesen Ruf wollen wir heute etwas nachdenken. Erstmal aber die Frage, was ist überhaupt Nachfolge? Das deutsche Wort ist sehr einfach. Folge nach, Nachfolge, hinterherlaufen. Aber Nachfolge ist nicht gleich Nachfolge. Das ist ein Beispiel für ein Wort, da kann man eine Studie machen, die griechischen Grundbegriffe studieren, und es bringt einen nicht viel weiter. Es gibt nämlich verschiedene Arten nachzufolgen. Das gleiche griechische Wort wird verwendet. Wir kennen zum Beispiel die Nachfolge der großen Menge. Die liebten Jesus. Er konnte tolle Geschichten erzählen. Wenn man Glück hatte, hat man auch ein paar Wunder gesehen. Oder wurde satt und musste nichts dafür tun. Den will man doch zum König machen. Das sind Nachfolger. Da steht, dass die Menschenmenge ihm nachgefolgt ist. Aber es gibt eine andere Art Nachfolger, und das ist, was wir bei den Jüngern erfahren. Da geht Jesus hin und sagt, folge du mir nach, bleibe bei mir, lerne von mir, bekomme einen neuen Auftrag. Was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Arten der Nachfolge? Der Unterschied ist, was es mit dem Verhalten letztendlich macht, was es am Leben verändert, wie sich das in der Praxis zeigt. Was Jesus will, ist eine Nachfolge, die auf Nachahmung zielt. Den Unterschied zwischen Fans und Nachfolger kennen wir eigentlich heutzutage auch. Ein kleiner Junge ist Messi-Fan, findet Lionel Messi toll. Was heißt das? Das heißt, dass er gerne im Fernsehen guckt, wenn Messi spielt, ist begeistert über die Tricks, über die Genialität, die Spielintelligenz, die Tore, die er schießt, die Rekorde, die er bricht. Er wünscht sich zum Geburtstag ein Trikot mit seiner Nummer, hat vielleicht sogar ein Poster über sein Bett hängen. Er ist Messi-Fan, er liebt Messi. Ein anderer Junge liebt Messi auch, aber ist ein bisschen anders. Auch er schaut die Spiele an und ist begeistert von dem, was Messi kann. Und auch er trägt vielleicht gerne das Trikot mit seiner Nummer. Aber er schaut sich nicht nur die Tricks an, sondern er schnappt sich selbst einen Fußball und geht in den Hof und fängt an zu üben und nachzuahmen. Und übt so lang, bis er auch einen richtig schönen Übersteiger flüssig hinkriegt. Und dann lässt er sich Stollenschuhe kaufen und wird Mitglied im Fußballverein im Ort und geht ins Training. 2-3 Mal die Woche, spielt Fußball am Wochenende. Und wenn er Fußball spielt, denkt er an Messi und überlegt, wie hat er das gemacht und versucht, Dinge abzukupfern, ihm nachzuahmen. Das ist der Unterschied zwischen Fans und Nachfolger. Lieben wir Jesus? Vielleicht haben wir ein Poster von ihm im Zimmer hängen. Wir können mit anderen über Jesus reden, wir können schwärmen, sagen, wie toll er ist. Aber Jesus will keine Fans, er möchte Nachfolger. Jesus möchte, dass irgendwas mit unserem Leben verändert. Und das ist die Frage an uns, sind wir Nachfolger? Erkennt man irgendwas an unserem Verhalten, dass wir versuchen, wie Jesus zu sein? Das ist die Herausforderung. Jesus ruft in die Nachfolge. Er ruft Petrus und er ruft auch uns. Was heißt Nachfolge? Nachfolge bedeutet Lebensveränderung. Und Nachfolge bedeutet vor allem auch, dass man einer Person nachfolgt und nicht einem Programm. Es ist Jesus, der in die Nachfolge ruft. Und er sagt dem Petrus, folge mir nach. Nicht einfach irgendjemand, auch nicht irgendwelche Ideen. Nicht einmal nur der Wahrheit, sondern mir. Ich bin eine Person, ich lebe. Die ersten Jünger sind auch einer Person gefolgt. Sie wussten noch gar nicht, die hatten Vorstellungen vom Reich Gottes, die haben schon eine Messias-Erwartung gehabt. Aber letztendlich, konkret, wussten sie keine Details. Aber da war auf einmal dieser Jesus. Und der war so faszinierend, dass sie bereit waren, ihm als Person zu vertrauen. Bei dem will ich bleiben. Von ihm lernen. Damals könnten wir jetzt denken, ja, verständlich, denn letztendlich war er auch in Fleisch und Blut vor ihnen. Sie konnten ihn mit den eigenen Augen sehen und mit den eigenen Ohren hören oder wie Johannes sagt in seinem Brief, anfassen sogar. Dann ist es nachvollziehbar, dass man einer Person folgt. Aber wir 2000 Jahre später, einem Unsichtbaren, und doch ist es der gleiche Ruf heutzutage noch. Es ist immer noch eine Person, die uns ruft. In Matthäus 28 sagt er zu seinen Jüngern, macht zu Jüngern. Überall auf der Welt. Da, wo er leibhaftig in Person mit seinem Körper nicht mehr erfahrbar ist, aber mit seinem Geist ist er noch da und er sagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. Das heißt, auch nach 2000 Jahren ist Jesus noch da. Er ist noch unter uns. Er als Person hat uns berufen. Wir müssen das im Glauben annehmen und dann damit rechnen, dass er auch wirkt durch seinen Geist. Das heißt, wenn wir heutzutage Jesus nachfolgen, müssen wir einfach uns immer wieder auch daran erinnern, da ist tatsächlich jemand. Manchmal vergessen wir das. Und das macht es auch ein bisschen unberechenbar. Keiner von uns weiß genau, was Jesus letztendlich von uns will. Manchmal wäre es wahrscheinlich leichter, er würde uns ein Programm schenken und sagen, folge diesem Programm nach. Hier ist eine Liste, 20 Punkte, dann wisst ihr, was ihr abarbeiten müsst. So viele Stunden hier investieren, so viel Zeit da investieren, so viel Geld spenden, wie auch immer. So viel Bibel lesen, dann bist du Nachfolger. Es würde uns eine gewisse Sicherheit geben, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir alles richtig machen. Aber genau das fordert Jesus nicht, wenn er Menschen beruft, sondern er sagt schlicht und einfach, folge mir nach. Mir als Person. Deswegen bleibt es ein Abenteuer. Denn wir wissen nie genau, was Jesus letztendlich konkret von uns will. Das entscheidet er. Deswegen müssen wir ihm vertrauen. Nachfolge geht nur, wenn man so viel Vertrauen aufbringen kann, dass man dieser Person wirklich vertraut und glaubt, dass er gut führen wird. Nachfolge an einer Person gebunden statt an einem Programm. Vielleicht kann man das ein Stück weit mit einer Beziehung wie einer Ehe vergleichen. Wenn man sich an eine Person bindet in einer Ehe, dann ist das auch normalerweise, hoffentlich, mehr als nur ein Programm. Man kann zwar einen Ehevertrag aufsetzen, aber es ist nicht Ziel der Ehe, dass man dann irgendwann nach 20 Jahren Rückschau hält und sagt, guck, ich habe alle Punkte abgearbeitet. Ich habe ja versprochen, ich bringe den Müll raus und 30% vom Gehalt geht dann für die Miete und ja, kannst du gucken. Alles da, Programm erfüllt, aber das ist nicht, was Ehe ist. Sondern Ehe ist letztendlich eine Bindung an eine Person und du hast keine Ahnung, was noch kommen wird. Aber du sagst, wir machen das zusammen, egal was kommt. Und dafür sind wir eigentlich als Menschen auch geschaffen worden. Gott wollte schon immer, dass wir als Menschen einfach mit ihm leben. Schon im Garten war es so. Adam hat den Auftrag bekommen zu herrschen mit Eva zusammen. Sie sollen den Garten bebauen, bewahren, die Tiere benennen. Sie haben viel Arbeit gehabt. Es sollte nie alleine sein, sondern immer mit Gott zusammen. Mitarbeiter mit ihm. Das bedeutet auch, in seiner Nähe bleiben und immer wieder neue Impulse bekommen. Es macht es anstrengender, aber auch lebendiger, tröstlicher, wertvoller. Da ist tatsächlich jemand, auch wenn ich ihn nicht sehen kann, aber er ist da, den gibt's. Und wir können ihn auch lieben, auch wenn wir ihn nicht sehen. Petrus sagt es in seinem Brief, Kapitel 1, Vers 8. Bedeutet es dann aber, dass es gar kein Programm gibt? Keine Regeln, keine Gesetze? Nein. Das wäre ein falscher Schluss. Denn Jesus sagt auch, zum Beispiel in Lukas 6, was nennt ihr mich Herr und tut nicht, was ich sage? Oder in Johannes 14, wenn ihr mich lieb habt, werdet ihr tun, was ich euch sage, meine Gebote halten. Und im Neuen Testament finden wir viele Gebote, viele Richtlinien, viele praktische Anweisungen, wie wir uns verhalten sollen. Aber das ist nie das Ziel, sondern das Mittel zum Zweck. Es soll uns helfen, so zu leben, dass es Jesus gefällt. Darum geht's, ihm nachzufolgen. Was motiviert uns in unserem Glaubensleben? Was hält uns noch dabei? Ist uns immer bewusst, dass da wirklich jemand noch ist? Vielleicht ist es sogar so, dass das manchmal verloren geht oder verloren gehen kann, je länger man im Glauben ist. Am Anfang ist vielleicht irgendwie klar, meine Güte, da ist wirklich jemand da, Gott liebt mich und das ist eine Beziehung und man versteht, Jesus hat das für mich getan. Und über die Jahre arbeitet man vielleicht immer mehr mit der Schrift und lernt die Schönheit der Wahrheit. Und es ist auch so, die Bibel ist als philosophisches Werk wunderschön. Du kannst die Welt verstehen und wie Dinge zusammenhängen und so. Das macht Spaß. Oder du kannst Bibelstudium machen, du kannst in einem Jahr durch die Bibel lesen und dann ist es befriedigend. Ja, ich habe ein Ziel gesetzt und ich habe mein Ziel erreicht. Aber darum geht es nicht. Es ist nur Mittel zum Zweck. Das Ziel ist eigentlich Jesus. Die Beziehung zu einer Person. Und das Bibellesen soll mir nur helfen, dass ich Jesus besser kennenlerne und verstehe, wie er denkt, was er möchte. Manchmal diskutieren wir über die Zukunft, die Wiederkunft des Herrn, das tausendjährige Reich, wie wird es sein, wie lange lebt man jetzt mit, ist es mit 100, 120 und Jesaja 65 und wie passt das alles zusammen? Und wir freuen uns, dass wir das irgendwann mal alles sehen werden. Aber es kann sein, dass wir da ankommen und erstmal einen Schreck kriegen. Weil erstmal Jesus da ist. Wir haben mit allem gerechnet, aber nicht damit. Den gibt es ja tatsächlich. Eine richtige Person. Und die steht da in seiner Herrlichkeit und spricht dich vielleicht sogar an. Wahnsinn. Aber das ist, was er schon immer wollte. Folge mir nach. Ich bin eine Person. Ich bin's, Jesus. Wenn wir Programm folgen, dann fragen wir, was muss ich tun? Was wird gefordert? Was sind die Gesetze? Was darf ich, was darf ich nicht? Wenn wir einer Person folgen, dann müssen wir fragen, was gefällt dir? Was macht dir Spaß? Was findest du gut? Das ist eine komplett andere Lebenseinstellung. Das heißt, dass es nicht mehr meine Bereiche gibt, wo ich dann Freiheit habe. Ja, ich weiß, was erlaubt ist und in diesem Rahmen kann ich mich dann entfalten und alles so, wie ich will, sondern nein, alles, jede Sekunde, jede Entscheidung, auch meine Freizeit sozusagen, ist letztendlich auch eine Beziehung. Jesus, was denkst du? Basketball? Spiel mal Basketball, das ist gut. Das Gesetz sagt, du hast Freiheit, das ist keine Sünde, kannst du machen. Aber Beziehung bedeutet, dass es noch ein Stück weiter geht. Und dass im Prinzip in jeder Sekunde die Frage irgendwo ist, Herr, was denkst du, wie gefällt dir das? Was ist dein Einblick in diese Situation? Nachfolge bedeutet, eine Person nachzufolgen. Folge mir nach, sagt Jesus. Und das nächste, Nachfolge bedeutet manchmal, dass es ein einsamer Ruf ist. Petrus guckt herum und sagt, Herr, was ist mit dem? Wie geht's mit dem weiter? Und er sagt, was geht dich das an? Folge du mir nach. Auch uns geht's manchmal so. Wir schauen herum und fragen uns, ja, was ist mit dem und dem und lebt er mit Gott oder ja, wie ist er unterwegs und wie gestaltet er seine Beziehung und ist das alles richtig? Und es kann manchmal sein, dass uns die anderen sogar ablenken. Aber der Ruf in die Nachfolge ist individuell, an jeden ganz einzeln gestellt. Kann nur ein Einzelner antworten. Keiner kann es für den anderen. Jesus sagt zu uns, folge du mir nach. Einzahl, du. Das bedeutet, dass wir uns für die Bindung zum Herrn entscheiden, dass wir das fest beschließen. Manchmal neigen wir dazu, den Blick so schweifen zu lassen und immer zu gucken, was die anderen so machen. Wenn wir auf die anderen warten, können wir lange warten. Manchmal ist es vielleicht sogar ein Vorwand. Ja, wenn ich in einer geistlicheren Gemeinschaft wäre, dann würde ich mich auch geistlicher entwickeln. Vielleicht. Oder ist das vielleicht manchmal auch eine Ausrede? Folge du mir nach. Mir ist völlig egal, was der andere, was für einen Weg der geht. Das muss dich gar nicht interessieren. Du sollst mir nachfolgen. Wir folgen nicht der Herde. Wir folgen nicht irgendwelchen Leitern. Das erinnert uns an 1. Korinther 1, wo Paulus ganz scharf wird. Was sind das? Korinther, was ist mit euch los? Parteiungen. Der eine sagt, ich folge Petrus, der andere Apollos, der andere, ich folge Paulus. Habt ihr sie noch alle? Wer ist für euch gestorben? Wer wurde gekreuzigt? Christus. Es gibt nur den einen, dem wir nachfolgen. Christus allein. Nur er litt am Kreuz für mich. Und deswegen ist nur er vertrauenswürdig. Und der Einzige, dem es lohnt, wirklich nachzufolgen. Folge du mir nach. Du allein, egal was alle anderen denken oder tun. Aber es ist interessant, dass dieser einsame Ruf in die Gemeinschaft nicht einsam macht, sondern in die Gemeinschaft führt. Auch in Johannes 21 ist Petrus Teil einer Gemeinschaft. Jesus sagt, kommt her, frühstückt mit mir, spricht die ganze Gruppe an. Matthäus 28 sagt, er geht hin, Mehrzahl, ihr als Gruppe, geht hin. Apostelgeschichte 1,8, bleibt in Jerusalem, ihr, alle, bis der Geist auf euch kommt. So einsam der Ruf in die Gemeinschaft ist, so bedeutet das nicht, dass wir einsam bleiben. Auch das ist eine Herausforderung. Manchmal, wenn wir anfangen, so diese Einsamkeit zu verstehen, dann kann das auch leicht zu einer Gefahr werden. Dass wir dann denken, nur noch Jesus und ich. Und dass wir dann denken, wir müssen Einzelkämpfer sein. Und dass wir vielleicht sogar denken, alle anderen sind Ballast. Die anderen halten mich sogar auf. Ich will richtig nachfolgen. Und die anderen, die Halbherzigen, die es nicht so ernst meinen. Und das kann leicht zur Überheblichkeit führen, ein völlig falsches Verständnis. Jesus hat dem Petrus nicht gesagt, die anderen sollen dir egal sein. Er sagt nicht, der andere geht dich nichts an. Er sagt, den Weg, den ich mit dem anderen gehe, ist etwas zwischen uns alleine, uns beiden. Und das muss nicht deine Sorge sein. Und das bestimmt nicht, wie dein Weg aussehen wird. Dein Weg wird alleine mit mir verhandelt. Ich und Jesus allein, so funktioniert alles am besten. Nein, das funktioniert so nicht. Sondern es ist tatsächlich so, wer dem Ruf folgt und Jesus wirklich nachfolgt und sein Jünger wird, wird dadurch aufgenommen in eine neue Gemeinschaft. Das klingt schon fast paradox, aber es ist vielleicht eher wie eine Tür. Da ist die Tür, du musst alleine durchgehen, da passt nur einer rein auf einmal. Du kannst nicht zu dritt durch. Aber wenn du durch die Tür getreten bist, stellst du fest, du bist in einem Raum und das sind andere, die sind auch schon durch diese Tür gegangen. Und das ist dann die Gemeinschaft der Nachfolge. Und warum ist das so? Warum kommen wir von den anderen nicht los? Es hat was damit zu tun, dass Jesus in allen seinen Nachfolgern auch lebt, durch seinen Geist. Wir wollen ja Jesus nachfolgen. Und deswegen überall, wo Jesus ist, da werden wir auch die anderen treffen, die auch Jesus nachfolgen, wo sein Geist auch in ihnen ist. Es Es gibt die interessante Stelle in Apostelgeschichte bei der Bekehrung von Paulus, die das zeigt. Das finde ich die eindrücklichste Stelle. Der Paulus war ja unterwegs und hat die Christen verfolgt, hat sie ins Gefängnis geworfen und dann erscheint ihm Jesus. Und was sagt Jesus? Wer bist du? Fragt Paulus und er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wo hat er ihn verfolgt? Ja, er hat die Geschwister ins Gefängnis geworfen. Und Jesus sagt damit, das, was du irgendeinem meiner Nachfolger angetan hast, hast du mir persönlich angetan. Das bin ich. So eng ist diese Gemeinschaft. Und an anderer Stelle lesen wir, dass Christus das Haupt ist und wir die Glieder an seinem Leib. So betrachtet Jesus alle seine Nachfolger. Und je klarer und deutlicher jeder für sich die einsame Entscheidung der Nachfolge trifft, desto größer wird auch die Gemeinschaft untereinander, unter denen, die genau diese gleiche einsame Entscheidung getroffen haben. Wir beten für Gemeindeentwicklung, vielleicht ist das ein Teil von Gemeindeentwicklung für 2023. Dass wir beten, dass jeder von uns ganz persönlich die einsame Entscheidung der Nachfolge ganz tief und fest und neu für sich annimmt. Wenn wir das tun, werden wir automatisch als Gemeinschaft enger zusammenrücken und besser auf dem Weg sein, gemeinsam zu dem Ziel, das er für uns vorgesehen hat, auch als Gruppe. Wie betrachten wir unsere Glaubensgeschwister? Sind sie für uns ein Hindernis, Störfaktoren? Würden wir gern mehr mit Jesus irgendwie erleben, aber wir kommen nicht dazu, weil wir aufgehalten werden. Wir werden ausgebremst. Es ist besser, mit Jesus ganz alleine unterwegs zu sein. Echte Nachfolge, echte Hingabe wird uns auch automatisch immer in die Gemeinschaft hineinziehen, die durch seinen Geist gestiftet wird. Und eine Nachfolge unter Missachtung der Gemeinschaft ist schlicht einfach nicht möglich. Nicht mit diesem Jesus, das ist nicht seine Art. Lieben wir Jesus, wollen wir ihm radikal folgen? Erkennt man das auch daran, wie wir mit Geschwistern leben? Jesus spricht zu Petrus, folge mir nach. Und auch zu uns. Jesus sucht Nachfolger, nicht nur Fans. Menschen, die bereit sind zu gehen, sich verändern zu lassen. Dabei geht es nicht darum, Listen zu erfüllen, Verhaltensregeln, ein Programm, sondern um eine Person. Und die ganzen Listen, die sollen nur helfen, dass wir diese Person besser kennenlernen und ihm gefallen. Es soll uns Orientierung geben. Dieser Ruf ist ein einsamer Ruf. Jeder von uns muss das ganz alleine für sich mit seinem Herrn ausmachen, ob er nachfolgen möchte und wie weit er geht. Aber wenn wir nachfolgen, diesen Ruf folgen, dieser Person folgen, dann bedeutet es, dass wir in eine Gemeinschaft geführt werden und füreinander eine Hilfestellung sein können, zu seinem Leib gehören. So wollen wir nachfolgen, zunächst alleine, aber auch als Gruppe, als Berufene, bis wir ans Ziel kommen und dann nicht mehr aus Glauben alleine leben, sondern dann ins Schauen übertreten, wo wir uns alle, denke ich, ja, wundern werden, wen wir da sehen, der vielleicht doch ganz anders ist, als wir dachten, viel größer, viel besser. Dass wir ihn sehen, wie er ist und dann ans Ziel kommen. Amen.